Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute geht es bei uns ums Dorf, Gaststätten sterben, das ist ja in ganz Bayern gibt so ein Phänomen. Es gibt in ganz Bayern mittlerweile um die 500 Gemeinden ohne eine Gaststätte. Und wenn ich jetzt sage Gemeinden, heißt es natürlich, da sind ja auch Ortsteile noch dabei und so weiter. Also die Zahl der Ortschaften ohne Gaststätten ist natürlich noch viel, viel höher. Wir machen das Ganze heute mal fest an einem Beispiel, wo es offensichtlich ganz gut funktioniert. Und zwar in Friesenried im Ostallgäu. Das ist ungefähr 6 Kilometer westlich von Kaufbeuren. Da gibt es den Gasthof zum Wolpertinger. Und da sitzen wir jetzt gegenüber. Über Romana und Jürgen Hinterberger, ihr beide betreibt das Ding. Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Ihr habt mit eurem Gasthof hier in Friesenried durchaus eine bewegte Geschichte, könnte man sagen. Ne? Von da, wo es die erste Entscheidung gab, jawohl, wir wollen das Ding haben, bis da, wo es tatsächlich aufgemacht wurde. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie war das so?
Der erste Punkt, um überhaupt aufzumachen, ist natürlich eine Finanzierung. Mhm. Da kann man, glaube ich, zum ersten Grund kommen, warum die meisten Gasthäuser sterben oder keine neuen mehr aufgemacht werden. Mhm. Abgesehen davon, dass es Familienbesitz ist. Glaube, dann besteht noch die erste Chance, aber kaufen ist schier unmöglich.
Also bei euch war es kein Familienbesitz. Nein. Ihr seid eigentlich beide auch keine Friesenrieder, stimmt so, oder?
Genau.
Habt von außen irgendwie das Ding euch angeschaut und gesagt, ja, könnte was sein. Und wie ging es dann weiter?
Ja, also wir haben viele Gaststätten angeschaut. Mhm. Das war eine reine Bauchentscheidung hier. Mein Mann hatte einen anderen großen Grund gehabt, warum wir dann letztendlich nach Friesenried gekommen sind. Zur Auswahl war ganz viele Gaststätten gestanden. Mhm. Allerdings ist die Finanzierung schier unmöglich. Also, und da glaube ich, da fehlt ganz vielen der Background, kann man so sagen.
Ja, das heißt, mir geht's von der Bank und sagt, wir möchten gerne einen Gasthof kaufen und also die Banken sagen flächendeckend
Von 5 Banken lachen sich 4 aus.
Okay.
Nur eine Gastronomie zu finanzieren, die möchten da gar keinen Hintergrund wissen, mhm, oder auch, die möchten das gar nicht. Heutzutage müssen die Banken kein Geld verdienen, weil sie ja sowieso keine Zinsen einstreichen. Daher suchen die sich einfach sicherere Finanzierungsmöglichkeiten aus. Daher ist es fast unmöglich, eine Gastronomie jetzt aus dem Boden zu stampfen.
Das heißt, die Dorfgaststätte an sich gilt auch bei Banken schon als hohes Risiko.
Ja, keine Chance los. Ja.
Warum habt ihr dann dieses Risiko auf euch genommen?
Ja, wir sind beide mit Leib und Seele Gastronomen. Wir haben beide den Beruf gelernt und immer noch sind wir dort tätig und lieben den Beruf. Sonst würde das Ganze gar nicht funktionieren.
Jetzt werden viele andere Dorfgaststättenbetreiber, Gasthofbetreiber sagen, ja, das ist bei uns auch so, trotzdem geht's irgendwie nicht so richtig.
Ja, also ich denke auch, dass viele arrivierte Wirte gar nicht mehr von Generation zu Generation gehen, sondern ganz viele Wirte sind ziemlich alt schon. Das ist wirklich so. Kennen die Gastronomie von früher. Und früher war es wirklich um Welten anders. Man hatte lange nicht diese Vorschriften, Kassensysteme, alles noch computerbasiert. Da sind viele auch wirklich überfordert damit.
Und alle 3 Monate neues europäisches Gesetz. Ja. Also Europa spielt dann den allergrößten Punkt. Also es ist nicht mal Deutschland jetzt zwingend, sondern es sind einfach Europagesetze, die sind so irre teilweise. Also
ist das dann sowas
wahnsinnig.
Wie der Biegeradius der Gurke, oder?
So in der Art und Weise kann man das ungefähr.
Okay.
Also jetzt mal, wir haben 1,5 Jahre gebraucht, um das überhaupt finanziert zu bekommen. Mhm. Also mit riesen Businessplan, Standortanalyse, allem drum und dran. Ungelernt, gleich gar keine Chance, jemals von der Bank irgendwas zu bekommen.
Waren wir da quasi schon mehr Betriebswirt als Wirt an sich.
Ja.
So. Gut, also irgendwann hat es ja dann mit der Finanzierung geklappt und nach vielen Mühen habt ihr das dann hinkriegt, dass es eine Finanzierung gab.
Ja.
Und dann habt ihr euch diesen Gasthof eben rausgesucht, oder? Und dann ging es aber eigentlich erst mal richtig los.
Genau, dann kam die, wo wir gewusst haben, die Umbauphase. Mhm. Wir wollten das ja wirklich von Grund auf einfach nach unseren Wünschen und Gedanken gestalten. Mhm. Meine Frau hat da prima Händchen vom Design und von der Vorstellungskraft.
Okay.
Und das war natürlich eine Menge Arbeit.
Da war auch mehr als vorher gedacht, gell?
Ja, deutlich mehr. Kamen halt ganz viele Dinge noch dazu, wo wir noch nicht wussten.
Ich meine, das kennt jeder, der schon mal ein altes Haus gekauft hat zum Beispiel, dass genau. Man sagt so, ja, okay, das könnten wir und da kann man, in das Zimmer kann man eigentlich schon fast einziehen und so weiter und dann fängt man an und reißt mal eine Tapete runter an der Ecke und dann stellt man fest, ui, ganz stimmt das natürlich also, nicht, aber das ist hier natürlich eine andere Größenordnung.
Genau,
das ist
ja ein Gasthof. Also da waren wir nicht blauäugig, das haben wir vorher gewusst. Also
aber nicht in dem Ausmaß. Genau. Also wir haben 3 Tage hier drin gewohnt und dann dann sind wir unter Wasser gestanden.
Echt, oder? Und halt solche Geschichten, da waren halt dann Rohrleitungen defekt, die natürlich schon längere Zeit defekt waren. Mhm. Aber das kann man nicht angucken. Kann man Haus noch ein paar Mal besichtigen.
Ja, das stimmt, ja.
Funktioniert nicht. Da ist erst,
wenn unter man die Erde wohnt, kann man auch schlecht gucken.
Kann man auch schlecht gucken. Das Kanalsystem war natürlich auch total kaputt, muss man alles erneuern. Mhm. Aber gut.
Dann kam aber ja quasi schon die erste Welle, die einem Mut gemacht hat, dass der Dorfgasthof in Friesenried auch funktionieren kann, oder?
Ja, wir bekamen sehr viel Zuspruch, also von der Gemeinde, von der Bevölkerung. Mhm. Also die waren alle sehr begeistert und auch sehr, sehr hilfsbereit, weil sie sich natürlich wahnsinnig gefreut haben, dass sie eventuell wieder einen Gasthof oder eine Gaststätte bekommen.
Mhm. Also ohne einige Leute hier im Ort hätten wir abgebrochen, glaube ich.
Keine Chance, gell?
Ja. Wir hätten es nicht. Einfach weil wir auch finanziell einfach so am Ende waren, weil einfach so viel rausgekommen ist an Schäden, dass wir das eigentlich hätten gar nicht mehr, keine Chance.
Habt ihr mit sowas dann eigentlich, mit sowas rechnet man nicht, wenn man nicht vorher darüber nachgedacht hat. Aber es ist ja trotzdem auch nicht selbstverständlich, dass man, sag ich mal, als Zugereister in eine Ortschaft kommt und dann von den Einheimischen gleich so eine Unterstützung bekommt, oder?
Also das war absolut einmalig, also auch von...
Ja, wir waren also richtig gerührt, also unvorstellbar, diese Hilfsangebote, was wir überhaupt bekamen, auf freiwilliger Basis, also wirklich, und wir haben niemand dann fragen müssen, auch könntet ihr uns helfen, sondern das war, also die waren hier gestanden und haben ihre Hilfe angeboten, es war wirklich...
Ja, weil normalerweise sagt man so zu Zugereisten, wenn du hier in der Allgäuer Ortschaft reinziehst, dann musst erst mal 3 Jahre lang, jeden Tag im Dorfladen einkaufen und zu jedem Grüß Gott sagen, bevor dich überhaupt jemand mal wahrnimmt und erst nach 15 Jahren wird einem der Status Neubürger aberkannt und so.
Ja. Aber ich habe das erlebt so, also so kann es schon gehen, also
aber nicht hier, ne?
Nein, nicht hier.
Genau, aber Friesenried wirklich eine super Ausnahme.
Okay.
Gut, wir sind auch direkt auch gleich in die Dorfgemeinschaft zugegangen, ein Fußballverein, was bei mir übrigens, was meine Frau angesprochen hat, mit eine Kaufentscheidung war.
Echt, oder?
Das ist eine Altherrenmannschaft
gewesen. Fußballmannschaft in Friesenried. Ja, da habe ich gleich mitgespielt, meine Frau bei den Schützen und so weiter. Wir haben uns natürlich auch versucht, schnell zu integrieren. Also
gut, ihr habt es wahrscheinlich auch von innen raus irgendwo gemacht, oder?
Weil man das merkt war jetzt kein Plan, sondern
ich glaube, man merkt es als Dorf schon, da kommt einer, der springt jetzt bloß darum, damit wir da zum Essen gehen oder so. Das, so soll es also nicht sein. Aber es ist schon wichtig, dass man sich integriert auch.
Absolut. Wenn man jetzt irgendwo dann hinzieht und sich dann abkapselt oder zuerst mal abwartend die anderen Dorfbewohner bestaunt, da findet man dann nie Kontakt. Also einfach offen, so wie man ist, ehrlich.
Also ich finde allgemein, wenn man in irgendein Dorf zieht, spielt keine Rolle, ob jetzt mit Wirtschaft oder ohne und man erwartet, dass Leute auf einen zukommen.
Ja, ist immer falsch.
Also da glaube ich, Also kann man von niemandem erwarten. Also klingelt aber niemand an der Haustür und sagt, hallo,
aber es war wirklich
hier bist du.
So, also überraschend so, dass die Friesenriedner uns also so toll aufgenommen haben. Das ist außergewöhnlich. Also
schon, ne?
Absolut
außergewöhnlich. Wobei es ja trotzdem auch immer eine gute Frage ist. Ich meine, ihr habt ja bestimmt auch viele Gäste von außerhalb.
Ja.
Ne? Auch Touristen oder welche aus umliegenden Ortschaften und so. Wie ist das so bei euch ungefähr die Gewichtung zwischen Einheimischen, die tatsächlich regelmäßig kommen und dass ihr euch, sag mal, auch an denen orientiert, die von außerhalb kommen? Weil es gibt ja den alten Spruch, die Stammgäste kriegen immer das wärmste Bier. Weil die sind eh da. Ne?
Okay.
Also die Gewichtung ist schon enorm.
Ja, klar, die Bevölkerungszahl von Friesenried ist nicht so groß.
1500 für die, die es nicht wissen, ungefähr.
Genau, wenn man jetzt Blöcktach und Zahlenwang auch noch mit hineinnimmt. Mhm. Von dem kann kein Gasthof überleben. Es ist schlichtweg nicht möglich. Also man benötigt dringend auch die umliegenden Ortschaften. Daher die Gewichtung, was würdest du schätzen?
80% von außerhalb.
Ja, 20% schon, ne? von Friesenried und Umgebung.
Das war früher wahrscheinlich mal anders in so Dorfgasthöfen.
Ja, ne? Ja, klar.
Da du hast natürlich immer ganz viele liebe Stammgäste und natürlich auch Gäste, die hier im Ort, aber das, du kannst ja denen auch nichts sagen, die können ja nicht jeden Tag essen gehen. Ne? Also sehr unmöglich, ja. Und natürlich hast du dann sowas wie Jagdversammlungen und solche Sachen. Mhm. Aber das ist ja nichts, wo jetzt halt irgendwie ein paar Mal im Monat stattfindet. Oder ja, das sind Dinge, die einmal im Jahr halt stattfinden, ja. Also gewisse Veranstaltungen.
Na klar.
Also jetzt rein von hier, also da kann man den Leuten jetzt hier im Ort auch nicht nichts vorhalten. Ja?
Niemand
also,
kann mehrmals im Monat oder mehrmals in der Woche essen gehen.
Eben,
zur Zeit,
also oder? Aber ja, also ich denke, ja. Ich kann es auch jetzt nicht so ganz erklären, aber also du musst irgendwie anscheinend schon so weit sein, dass die Leute sagen, sie fahren extra zu dir.
Mhm. Wie habt ihr das dann gemacht? Ja. Viel Mundpropaganda oder tatsächlich Werbung?
Werbung gar nicht.
Nee, Werbung haben wir eigentlich gar keine geschaltet. Das konnten wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten.
Okay.
Mundpropaganda selbstverständlich. War noch ein Zeitungsartikel, wo wir auch zufällig drauf gekommen sind.
Ja gut, ist für die Zeitung natürlich auch eine interessante Geschichte, dass da ein Dorfgasthof nach Jahren wieder aufmacht.
Ja, genau.
Insofern kleiner Vorteil auch an der Stelle.
Nee, und ansonsten einfach wirklich, ja, die Mundpropaganda wird das Hauptsächliche sein.
Mhm.
Wenn man durchgehend Qualität liefert, dann spricht sich das einfach irgendwann auch mal rum.
Ja. Mhm. Muss man dann da auch, Frage an die Köchin in dem Fall, die Karte entsprechend so gestalten, dass auch von außerhalb die Leute sagen, jawohl, da finde ich auch das, was ich suche?
Also ich glaube, was vielleicht schon heute ein bisschen Problem ist, jetzt bei den bestehenden alten Wirtshäusern, ob man es jetzt wahrhaben will oder nicht, ist einfach, dass die Zeit stehen bleibt in gewisser Art und Weise, ist glaube ich, das ist ja auch das Gemütliche an so einem am Landgasthof.
Mhm.
Aber ich kann halt einfach nicht mehr nur deftig und fettig und fertig, halt einfach so, wie es halt einfach, ja.
Mhm. Jahrzehntelang gemacht
ja, wie es einfach gemacht wurde und mit Toast Hawaii und halt irgendwelche Maggi und Fondor-Gewürze.
Ja, das ist
halt dafür geben
halt
so Leute, glaube ich, einfach nicht mehr jetzt unbedingt Geld aus.
Ja, ja. Ich meine, selbst wenn die Schweinshaxe super ist, aber ich muss die dann nicht jede Woche haben. Ne?
Ja, genau. Ja. Ja.
Und dieser Braten oder Jägerschnitzel oder was halt typischerweise auf dem Landgasthof auf der Karte steht, den gibt es mittlerweile in jeder Metzgerei. Und mit den gleichen künstlichen Zutaten in der Soße, das funktioniert nicht mehr. Also das hat sich natürlich umgestellt.
Also ich glaube jetzt so was ganz großes Thema ist vegan, vegetarisch. Mhm. Also da sind glaube ich ganz viele hinten dran, weil einfach hörst du ganz oft von Gästen, hier gibt's nicht nur Käsespätzle und nicht nur gefüllte Kartoffeltaschen.
Beilagensalat für die Veganer.
Ja, genau.
Mit Schinkenstückchen vielleicht noch drin, weil Schinken ist ja Gewürz, gell?
Eben.
Ja, dann natürlich ungewöhnlich jetzt so wie die Burger, die gehen wahnsinnig gut, das ist halt unglaublich, aber die haben jetzt vorher in der Gaststätte auch schon gehabt.
Ja, Burger ist natürlich auch so eine Dimension, also, wo viele halt einfach draufstehen und sagen, ich will jetzt einfach wieder mal einen echt guten Burger, aber da muss er natürlich auch richtig gut sein. Auch, ne?
Ja, und wir haben da halt reines, also so wirklich reines Bio-Rind, also da ist auch eine ordentliche Portion Fleisch auf dem Burger drauf, also da verhungert keiner. Also das
aber,
ist schon...
Wo wäre dann die Grenze zur Exotik? Was wäre so das, wo man sagt, okay, das würde man jetzt in einer Gaststätte wie dieser jetzt nicht unbedingt mit anbieten? Ist das dann Pizza oder Nasi Goreng? Oder?
Nö, also ich finde, also für mich gibt es da jetzt selber eigentlich nicht wirklich Grenzen. Also wir haben jetzt auch, es wechselt immer wieder durch, also saisonal, jetzt kommt da wieder Bärlauch und Spargel, ja. Ich habe jetzt auch das, was ich im Sommer wieder drauf tue, weil es jetzt nicht so das Wintergericht, wir haben so indisches Tikka Masala, also indisches Hühnchen, das ist auch sehr gut im Sommer geht das, wo halt ein bisschen leichter ist. Also ich finde, da muss es jetzt nicht zwingend Grenzen geben. Ich finde, dass schon ganz urige bayerische Gerichte müssen einfach fix drauf sein.
Genau, einfach nur mehr gemischt.
Also genau, und aber nebenzu, finde ich, kann man sie schon austoben. Und ich finde, jeder Jugoslawier macht mittlerweile Pizza und jeder Grieche verkauft der Schnitzel. Also da muss man sich jetzt nicht mehr zwingend so einschränken.
Also es ist quasi so die Mischung aus Dingen, die sich auch ändern, mal auf der Karte zwischendurch und zu den, ich sage jetzt mal, den Standardgerichten, die man einfach erwartet in der Dorfwirtschaft, oder?
Ja, genau. Also ich finde halt, mein Schnitzel und ein Braten muss schon da sein. Also so gewisse Sachen, aber also könnt's mir jetzt, also kann man jetzt anfangen beim Burger, da kann man auch sagen, der passt nicht dazu, das ist irgendwie Imbiss, amerikanisch, weiß der Teufel.
Nö, aber Burger
ist jetzt nur ein Beispiel, ja.
Und auch vegetarische Burger, also bieten wir einfach den auch an, weil die Nachfrage besteht, prima, mach mal.
Also. Ja. Was wir zum Beispiel gar nicht verkaufen, ist Fisch. Also
ganz wenig, seltsamerweise.
Okay. Also wir haben am Tag genau 2 Stück da und wenn die weg sind, sind die weg. Also das
und
ist
meistens
was,
sind sie noch da.
Ja, also aber das halt, du musst das halt irgendwie, du bist so dran, dass du sagst, okay, ich hab sie da, ja, und diese 2 Stück, die sind halt dann frisch, aber wenn die dann weg sind, sind die weg, ja. Aber das ist zum Beispiel was, wo du denkst, okay, mei, so Fisch, ja, aber es mag keiner. Also keiner mag Fisch essen, was auch
nicht. Naja. Also ich hätte auch mal Anregung, mein Lieblingsessen ist ja Forelle in Blau.
Ja,
also, ja. Falls da mal irgendwie was einschwimmt, davon abgesehen, hätte mich jetzt mal interessiert, also ob ihr das jetzt eher als Vorteil oder eher als Nachteil seht, dass ihr keine Einheimischen hier seid, weil oft ist es ja so, der alteingesessene Gastwirt, der das schon seit 60 Jahren macht, findet keinen Nachfolger. Da müsste eigentlich einer von außerhalb kommen, fast.
Ja, genau. Und das wird es nicht funktionieren, wie ich vorher mal kurz angesprochen habe, mit generationsübergreifend.
Jetzt ist es aber auch so, dass der alteingesessene Gastwirt, also ich habe das zum Beispiel beim Bekannten von mir auch mal erlebt, der hat dann eine Gaststätte übernommen, ruckzuck kamen sämtliche Kumpels zum Bier trinken und die muss man natürlich, na, bekennt sie seit 20 Jahren, da kann ich nicht jedes Bier abrechnen und so. Also ist das eher ein Vorteil, wenn man von außen kommt oder und kann dann irgendwo auch so ein bisschen jonglieren mit dem Zeug?
Muss ich überlegen, aber ich glaube, dass das gar nicht wirklich eine große Rolle spielt. Also ich fühle mich mittlerweile schon so wie ein Friesenrieder. Okay. Also daher stellt sich für mich die Frage eigentlich gar nicht. Ich fühle mich hier so heimisch. So nette Menschen hier, daher, ich fühle mich gar nicht mehr als Auswärtiger.
Also macht's das jetzt schon mal nicht aus, ob man jetzt Auswärtiger oder Einheimischer
ist? Für mich persönlich
jetzt
nicht.
Jetzt hatten wir es vorhin schon von Auflagen, die euch das Leben schwer machen.
Oh.
Das ist ein längeres Thema.
Ja, bitte, wir haben Zeit.
Okay.
Weil mich wird mal konkret, man hört immer so, ja, die Auflagen sind so heftig. Was sind denn das für Auflagen? Worum geht's da konkret?
Also jetzt nur mal das kleinste Beispiel. Du hast ja, also Hauptpunkt ist ja, eine Altbestand und Neubestand haben wir hier in Deutschland.
Aha.
Altbestand heißt, wenn die Konzession nicht neu vergeben wird, sprich die Kinder übernehmen das zum Beispiel, es wird keine neue Konzession erteilt.
Aha.
Ja. Aber sobald jetzt quasi keine Nachfolge besteht aus familiären Gründen, dann gibt's eine neue Konzession. Ja.
Okay, also bei euch war es eine neue Konzession.
Genau. Und ab dem Zeitpunkt ändert sich alles auf die neuen Vorschriften. Das bedeutet jetzt, es gibt eine alte, wie es hier war, gibt es eine alte Gaststätte, die haben ein Kühlhaus für alles gehabt. Und das hat vorher gereicht.
Ja. Wegen dem Bestandsschutz.
Genau, wegen dem Bestandsschutz.
Die sogenannte Duldung.
Ja. Okay.
Und die Duldung, die wird auch mehrjährig dann ausgesprochen und wieder verlängert und wieder verlängert.
Wie beim Kaminofen quasi.
So nett. So,
wenn er schon steht, dann darf man benutzen, aber wenn man einen neuen hinstellen will, dann
habe
hab
ich die neuen EU-Vorschriften zu beachten.
Okay.
Sowas bei uns natürlich auch. Neueröffnung, nicht generationsübergreifend jetzt da das Gasthaus weitergeführt, neue Konzession, komplett neue aktuelle Regeln.
Ja. Plus die Regeln, die dann einfach noch, also die Regeln, was jetzt in Deutschland Bestand haben, die bleiben so. Aber was von der EU neu dazu kommt, hat nichts mit Bestandregeln zu tun.
Genau.
Also
da kommt und jetzt wird's kompliziert.
Da kommt alle Vierteljahr eine neue Regel.
Also sprich, ihr braucht jetzt im Moment gerade ein zweites Kühlhaus, habt ihr gebraucht wahrscheinlich.
Wir haben 4 gebraucht statt
4
eins vorher, ja.
Okay, aber jetzt kommt wahrscheinlich auf die nächsten 2-3 Generationen, wenn ihr es weiter vererben könntet, niemand, der sagt, ihr braucht noch ein 6. oder 7.
Möglicherweise, was der EU noch alles einfällt, keine Ahnung.
Also wir haben jetzt schon ziemlich alles getrennt im Kühlhaus, was es nur geht.
Okay, Kühlhaus ist jetzt da. Gibt's jetzt im laufenden Betrieb auch noch Sachen, wo man sagt, was soll denn das eigentlich?
Ja, was kam, nachdem wir die Küche schon umgebaut hatten.
Mhm. Ihr habt sie vergrößert, gell?
Ja, genau. Und halt komplett
die Chefin braucht Platz.
Ja, ich bin so dick.
Eine größere Veranstaltung einfach mit 200 Personen zu bekochen. Da muss man natürlich auch die dementsprechenden Geräte dazu haben. Die brauchen Platz. es lässt sich nicht mehr so wie früher jetzt da ein bisschen das so hinwurschteln. Mhm.
Ja, also was halt sehr ärgerlich ist, das war ein, zum Beispiel, also zwei richtig teure Punkte gab es da einfach. Das war zum Beispiel einmal Dunstabzugshaube. Mhm. Ja, die hast du nach der üblichen Vorschrift gemacht und 3 Monate, glaube ich, nachdem wir sie drin hatten, kam eine neue Vorschrift, neue Kubikberechnungen, so viel Abluft, Zuluft und so weiter. Und dann war die ganze mehr oder weniger neue Dunstabzugshaube für die Katze. Und wir haben nochmal, ich glaube, 16.000 hingeblättert.
Okay.
Weil man das einfach mal geändert hat.
Genau.
Ja. Es ist ja schon ein neuer Wagen. Ein kleinerer Ausmaßes, aber immerhin.
Ja. Und das ja dann eh, also immer in der Phase, wo man ja dann eh nicht wirklich finanziell gut aufgestellt waren. Ganz klar. Aber gut. Andere Regelungen sind Kassensystem. Fettabscheider, genau.
Ja, also da darf man beim Fettabscheider,
was zwingend vorgeschrieben ist, dass man überhaupt noch geöffnet hat.
Und so ein Fettabscheider, da reißt man einfach mal den ganzen Boden auf. Ja, okay. Also das ist mal zum Beispiel, also es sind echt so. Ja, und das sind halt Dinge, die können die dir einfach während dem, egal Bestand, nicht Bestand, einfach aufs Auge drückt. Ist auch jede von diesen Dingen ist auch jede alte Dorfgaststätte betroffen. Okay,
die müssen also dann auch umbauen und überlegen dann natürlich dreimal in einem vielleicht noch nicht so schön hergerichteten Gasthof, okay, nehme ich jetzt hier, weiß nicht, 250.000 Euro in die Hand mache meinen Laden neu oder suche ich mir doch irgendwie was in der Fabrik.
Ja, so, ganz genau.
Ist ja dann der übliche Weg so.
Sicheres Einkommen und deutlich weniger Arbeit.
Muss man natürlich auch sagen, muss man mögen, ne? 7-Tage-Woche, oder?
Ja, klar. Ja.
Und komplett man denkt immer, ja, da haben sie Ruhetag, jetzt machen sie schon wieder Ruhetag, aber das ist wahrscheinlich auch euer BWL-Tag, gell?
Absolut.
Wo dann Bestellungen macht und so.
Ja, wir haben noch Schulverpflegung auch noch dabei. Mhm, okay. Also sowieso dann
jeden Tag. Mir ist der Öffnungstag lieber als der sogenannte BWL-Tag.
Schon, ja.
Tag.
Absolut. Da kann man zwischendurch auch mal kurz hinter der Theke anlehnen und so.
Ja, das Problem ist halt einfach, wir wollen ja eigentlich alle irgendwie bei den Leuten sein, unseren Job machen und muss halt jetzt, also ohne wirklich absolut gut bezahlten Steuerberater, da kommst du auch ganz schnell in Bredouille heutzutage. Schon,
ja, also, keine Chance. Als Privatperson.
Also stehst immer so irgendwie mit einem Fuß im Gefängnis, hast das Gefühl, wenn der jetzt irgendwie das nicht, du musst da echt hinterher sein.
Das da ist wahrscheinlich auch die Devise eher so, lieber nachts ruhig schlafen, oder? Weil ich meine, man kennt es ja von früher her, dass man gesagt hat, okay, Diskotheken tragen sich nur, wenn 60% schwarz gemacht wird zum Beispiel, aber
das ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Also das Kassensystem, was heutzutage vorgeschrieben ist, und zwar zwingend vorgeschrieben, mittlerweile auch bei allen Metzgereien.
Ja, Metzgerei ist ein bisschen anders,
Bisschen noch nicht ganz so transparent wie jetzt in Gaststätten. Da ist man so transparent, also da ist es gar nicht mehr möglich, dass man jetzt großartig irgendwas schwarz oder sonst irgendwas wie früher dann wohl öfter getan wurde, dass das heute noch geschieht. Also
Bei dem jetzigen System, so wie es wir da jetzt schon haben, da kannst Finanzamt dich quasi jederzeit einloggen.
Aha, okay.
Also quasi live kannst du
nachts
da einfach.
Nachts um 3 können die Kasse reingucken.
Ohne absolut.
Genau,
Also. Apropos Metzgerei. Hast du gerade schon angesprochen, habt ihr am Anfang ja auch gehabt, gell?
Ja, genau, hatten wir geöffnet, war auch gut besucht, also auch fürs Dorf war das toll, dass wir halt wieder eine Metzgerei offen hatten. Allerdings findet man kein Personal, was auch ein Hauptproblem ist. Mhm. Wir haben jetzt lange umeinander gekämpft, haben dann selber immer drin gestanden, nachts um 1:30 zugesperrt, morgens um 5 wieder in der Metzgerei gestanden. Mhm. Kann man ein Weilchen machen.
Ja, macht man eine Zeit lang.
Aber nicht dauerhaft. Ja, daher braucht man die Angestellten und ist da zwingend darauf angewiesen. Die letzten 2 Vollzeitbeschäftigten haben von heute auf morgen gekündigt, weil die möchten jetzt sich selbstständig machen. Und
die haben jetzt gesehen, wie es geht, machen selber was auf.
Ja, genau. So ist es. Ja, und da haben wir dann gesagt, hilft nichts, bevor wir jetzt wieder reinstehen. Und dann machen wir uns körperlich gleich noch total fertig. Dann haben wir lieber geschlossen, leider.
Das ist aber ja auch sowas, wo im Moment viel drüber diskutiert wird. Woran liegt es, dieser Fachkräftemangel im Hotel- und Gaststättengewerbe? Ist es tatsächlich belastende Arbeitszeit, die man hat, gepaart mit viel zu wenig Bezahlung oder zu unattraktiv und
die Bezahlung wäre es gar nicht so.
Also meiner Meinung nach hat es einen ganz einfachen Grund. Es gibt viel zu viel Studierte.
Okay.
Also das ist mein...
Ja, wobei das eigentlich der Klassiker ist.
Und
ich erinnere mich an mein Studium, da war die Hälfte der Kommilitonen irgendwie in der Gastro beschäftigt.
Ja, okay.
Während dem Studium.
Ein bisschen bedienen.
Aber da ist in Friedensried wahrscheinlich
wir
relativ
haben jetzt hier
wenig
keine Studien. Genau, wollte ich gerade sagen. Wir haben keine
in Ermangelung an Hochschulen.
Das komplette Handwerk ist
geht ja
richtig in der Bretouille.
Geht ja jedem Maler.
Jedem Bäcker, gerade wurscht. Niemand findet ja irgendwelche Lehrlinge. Wir dürfen beide ausbilden. Wir suchen seit wir offen haben nach Lehrlingen, es bewirbt sich gar niemand. Also oder wir können sogar aktiv welche ansprechen. Da hat gar niemand Interesse, den Beruf überhaupt noch zu erlernen.
Ist vielleicht auch eine Folge der Zeit. Ich meine, wir erinnern uns an die 80er, frühen 90er war es, glaube ich, auch noch dieses hohe Maß an Jugendarbeitslosigkeit, was es damals gab, was jetzt im Moment ja nicht mehr so ist.
Auch das Gegenteil.
Flächendeckend Vollbeschäftigung.
Ja.
Und dann tut man sich wahrscheinlich als Gewerbe halt auch schwer, was, ja, zumindest vielleicht mal den Ruf hat von schlechten Arbeitszeiten und niedriger Bezahlung.
Ja, der lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Also diese schlechten Arbeitszeiten, die existieren ja wirklich. Wenn andere frei haben, dann muss der Gastronom arbeiten. Ist
und
ja klar.
Umgekehrt, ne?
Und umgekehrt. Und daher
da flackt halt allein am See, wenn man Pech hat.
Genau. Was auch seine Vorteile haben kann.
Ja, muss man mögen. Ne?
Ja. Nee. Und das ist schon immer ein Problem der Gastronomie. Also das ist jetzt nichts Neues. Und der Verdienst in der Gastronomie ist meines Erachtens wirklich sogar gut als Angestellter. Also
ja, gerade Köche, die werden normalerweise bezahlt. Also die haben alles, aber kein. Also aktuell fallen, also ich war jetzt letztes Mal auch wieder bei der Hotel- und Gaststättenverband, aktuell fallen auf einen Koch 20 freie Stellen. Ja. Also mittlerweile gehen die Köche irgendwo hin und sagen, ja, ich mag kein Wochenende, ich mag keinen Feiertag, mag oder jede zweite Wochenende frei. Also mittlerweile gehen die Köche in die Bewerbung rein und sagen, so und so viel will ich und die Voraussetzungen habe ich. Also die haben mittlerweile leben wie Gott in Frankreich.
Wie ist es dann bei euch jetzt aktuell? Wie viele Angestellte habt ihr?
Jetzt da aktuell haben wir 16 Angestellte.
16 und davon in Vollzeit.
Sind natürlich auch Teilzeitkräfte dabei. In Vollzeit sind es
drei.
Also in Vollzeit drei und in halber Vollzeit nochmal zwei.
Okay. Und der Rest Teilzeit, also Springer.
Ja.
Sind da eher so die Springer entscheidend oder eher so die Kräfte, wo man wirklich drauf baut und die jeden Tag kommen?
Eine gewisse Grundsubstanz an verlässlichen Kräften braucht man auf jeden Fall. Und die Springer, also sprich 450-Euro-Jobs, braucht man auch absolut. Ohne die ging's gar nicht mehr. Also, weil wir ja, wie wir angesprochen haben, lang nicht das verlässliche Personal in vollem Umfang findet.
Wo kommen die dann her? Sind das alles Friesenrieder? Oder?
Die sind alle schon aus Ortsnähe.
Ja, doch. Nee, aber jetzt da direkt Friesen, obwohl doch. Halbe.
Ja. Das meiste sind dann wirklich irgendwelche fast eigentlich Mütter, kann man sagen, die jetzt mal in der Woche dann noch bedienen gehen, unter der Wochentag oder zwei.
Und ihr sagt jetzt, also normalerweise verdient man in der Gastronomie jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ihr schaut auch, dass ihr die Leute gut bezahlt. Baustein, haben ja schon viele Große auch gesagt, viele ganz erfolgreiche Unternehmer, dass es halt damit steht und fällt, wie man seine Leute halt auch einfach bezahlt und behandelt, oder?
Ja, ganz klar. Also ich finde es auch gerecht. Also wenn jetzt jemand eine gute Arbeit abliefert, dann soll er auch gut und gerecht bezahlt werden. Ja, da haben wir ja auch, wo sich das ein bisschen hochtrabend anhört, auch ein soziales Gewissen. Die Leute sollen ja jetzt nicht zum Mindestlohn hier knechten, sondern denen soll es ja auch gefallen, denen sollen auch ein bisschen Spaß haben.
Und ich denke, das bestätigt uns auch, weil also alle, die bisher da sind, sind seit Anfang an da. Also wir haben wirklich 0,0 Wechsel, mehr oder weniger, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die dann aber
in der Metzgerei, also das, da,
wo es halt damals dann nicht
so
geklappt
Zugriff hatten.
Ja. Ja,
da. Aber das jetzt, ist auch eher ungewöhnlich eigentlich,
ja, also
oder?
Wir haben absolut, also sind alle, die da sind, sind seit Beginn an da.
Okay.
Also.
Ja, dann können wir jetzt erstmal vorläufig zumindest vielleicht schon mal kurz ein paar Punkte auflisten, die bei euch so ein bisschen Erfolgsrezept sind. Also wir hatten da schon mal, dass man sich von Herzen integriert in auch so in so eine Dorfgemeinschaft, oder?
Ja.
Also nicht aufgesetzt oder so,
sondern
so wie halt einem auch danach ist. Wenn man jetzt Fußballer ist, geht man halt in Fußball. Wenn man Tennis spielt, spielt man Tennis. Und ansonsten geht man zu den Schützen. Auch eine gute Idee. Wir hatten als weiteren Punkt eine Speisekarte, die sowohl die Klassiker beinhaltet, als auch den ein oder anderen, vielleicht sogar mal mutigen Ausflug in was eher Exotisches wie indisches Huhn. und Burger. Kein Fisch.
Würden wir schon machen, aber.
Personal ist eine Geschichte, unter dem, mit dem ihr auch zeitweise, zumindest vor allem in der Metzgerei, zu kämpfen hattet, was auch mit dazu geführt hat, dass ihr die Metzgerei so nicht mehr betreiben könnt. In der Gaststätte selber ist es, die Leute bei der Stange zu halten, indem man sie halt sozialverträglich behandelt, gut bezahlt, nach den Maßgaben, die man halt so hat.
Ja.
Dass man, nächster Punkt, der wichtig wäre, dass man sich gut um irgendwelche Auflagen kümmert und die erträgt.
Ja, das ist wichtig und die Auflagen, da lässt hilft sich nicht überschreiten, ganz genau.
Hilft nichts, also die Auflagen kann man sich drüber ärgern, aber letzten Endes muss man damit leben und man muss sich halt auch gewiss sein, dass man das mit Leib und Seele machen muss, weil sonst macht man es nicht lang.
Genau, ja. Noch kurz auf die Auflagen, nur ein Beispiel, was für mich völlig irrsinnig ist, Speisereste. Mhm. Früher hat man Speisereste dem Landwirt gegenüber gegeben, der hat sein Vieh damit füttern dürfen und fertig. Das ist ja Top-Qualität, also das ist ja exakt vom Teller, vom Gast runter in den Speisereste-Eimer, eine absolute Top-Qualität. Da ist nichts Altes, nichts Kaputtes.
Ja, es ist zu schade zum Wegschmeißen
eigentlich. Ganz genau, aber man ist verpflichtet, das zu entsorgen. Man darf es selbstverständlich nicht mehr als Viehfutter verwenden. Ist enorm teuer für den Gastronom, für den Steuerzahler. Irgendwo wird das ja dann vernichtet, da wird auch nochmal was kassiert.
Bekommt man denn zur Auflage dann auch gleich die Begründung mitgeliefert oder gibt es nur die Auflage?
Es gibt nur die Auflage, wie fast immer.
Man kann sich's dann irgendwie vielleicht denken aus tiergesundheitlichen Gründen oder
so? Ja, genau. Sollte ein Schweineeimer, wie er früher hieß, 4 Wochen in der prallen Sonne stehen, dann ist es ungenießbar.
Dann wird ihn aber auch kein Landwirt mehr nehmen.
So ist
es. Oder nimmt ihn einmal und dann
ganz genau, nie aber mehr. Speisereste fallen leider viel an.
Okay.
Ist ja ein Bevölkerungsproblem. Also ich glaube, wie viel? 18.000 Tonnen, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, was da jährlich vernichtet wird. Also es ist enorm.
Ja, also genau wie bei den Mindestablaufdatum, oder?
Ja, genau, das MHD.
Wo man auch immer viel wegschmeißt, was eigentlich noch gut wäre.
Also es war sehr interessant. Wir waren am Montag auf einer Schulung, die schimpft sich restlos glücklich. Mhm. Ja, und das war halt sehr interessant. Da ging es darum, wie kann man schauen, dass man umweltfreundlich oder halt so
nachhaltig
wie möglich Speisereste vermeidet. Ja. Also ich glaube, wir haben echt einen relativ guten
Wir haben ja ein sehr gutes
Wert.
System. Also, trotzdem tut es mir mit der Seele weh, richtig gute Sachen nicht mal mehr irgendwelchen Tieren zuführen zu dürfen. Mhm. Und man muss es getrennt irgendwo dann in die Biomüllanlage.
Und die Bauern hätten ja auch einen Nutzen davon, die sparen sich ja auch wieder Geld.
Ja.
Also
alles wäre eigentlich prima. Allein die Umweltbelastung, das muss ja dahin gekarrt werden und so weiter.
Ja, nachvollziehbar wäre halt gut, ne, wenn man es zumindest begründet bekommt, warum das so ist oder so. Naja.
Aber gut, das sind, ist ein Problem von vielen.
Gut, da haben wir jetzt schon einiges aufgelistet an erfolgsversprechenden Punkten. Was mich jetzt noch interessiert hat, ist, was es früher ja nicht gab. Also früher, als Dorfgaststätten ja noch reibungslos funktionieren haben, jetzt mittlerweile haben wir es beispielsweise bei größeren Hotels oder auch kleineren Hotels, die deren Erfolg mittlerweile da mit steht und fällt, wie sie im Internet bewertet werden.
Oh, ja.
Also
Booking,
Booking.com zum Beispiel, wo man dann von einem Hotel danach auch angesprochen wird, ist mir passiert, quasi am anderen Ende der Welt, hey, könnt ihr bitte bei Booking.com eine Bewertung abgeben, am besten eine gute, weil sonst kriegen wir unser Hotel nicht voll. Spielt sowas bei der Dorfwirtschaft heutzutage auch schon eine Rolle?
Also uns ist es beim Essen gehen selbst schon des Öfteren passiert, dass wir so eine TripAdvisor-Karte hingelegt bekommen haben.
Ja,
auch hier aus der Gegend. Also wir machen das gar nicht. Wir sprechen es auch niemals an bei den Gästen. Deswegen ist gar nicht jetzt so arg viel bei uns zu finden. Was halt ärgerliches Problem ist, das geht uns genauso wie anderen Wirten. Also es gibt immer wieder Kollegen, die meinen, die müssten sich das zunutze machen und tun einen dann schlecht bewerten. Ja, also halt einfach.
Ja gut, ich meine, wir haben ja unseren Podcast schon, im Internet.
Genau,
der Schritt ist ja relativ leicht. Also man sieht auch bei euch sind die Bewertungen nicht alle durchgehend fünfsternig, ne?
Ja, meistens. So,
da ist schon auch mal Kritik dabei.
Da kommen aber dann teilweise auch eine Kritik von einem Gast, wo noch gar nicht hier war. Also,
das
lässt
sich
nicht vermeiden.
Der aber dann sagt, hey, ich habe das und das gegessen und ihr sagt, ja, haben wir gerade auf der Karte.
Ja, genau, der war noch gar nicht hier. Also, daher, ja, aber das ist, glaube ich, da hat jeder dieses Problem, also jeder Gastronom, dass das halt geschäftliche Bewertungen sind.
Also nimmt man sich das dann aber zu Herzen? Oder
also man ärgert sich.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich nehme es mir nicht mehr zu Herzen, weil sonst macht mich das nervlich so fertig, weil ich das, da könnte mir so aufregen.
Ja, wobei es könnte ja auch mal eine Kritik dabei sein, die man, wo man sagt, so her, vielleicht hat er recht.
Ja, genau. Aber es geht
also man muss die Kritiken dann schon mal genau sortieren. Wir haben nicht so viele negativen Kritiken drin. Und
also es gibt auch Dinge, die nimmt man sich zu Herzen. Also
Lob zum Beispiel. Lob zum Beispiel.
Es ist viel einfacher, Kritik reinzuschreiben.
Ja, das stimmt natürlich.
Als Lob.
Ja, das stimmt. Ja, weil ich meine, wenn man irgendwo ist und bezahlt für Essen, erwartet man, dass es halbwegs gut ist.
Ja.
Und dann braucht man ja eigentlich nichts zu bewerten. Nein, insofern, die meisten Leute beschweren sich tatsächlich nur und loben wenig. Oder?
Weil es ganz einfach, dir klaut jemand 10 Euro, das erzählst du 10 Kollegen, sagst, hey, du, der hat mir 10 Euro geklaut, der Penner. Ja, und dir schenkt einer 10 Euro, das erzählst du niemandem. Das erzählst du vielleicht mal so, du,
das
der hat mir 10 Euro geschenkt. Das merkt man sich nicht so.
Das ist einfach, die merkt man sich 10 Jahre und das Geschenk, den merkt man sich ein halbes Jahr.
Das ist richtig.
Aber das, so sind wir Menschen, glaube ich.
Ja.
Okay, also Online-Bewertungen ist für euch jetzt noch kein echter Maßstab, dass man sagt, da müssen wir jetzt auch irgendwie tätig werden. Facebook-Seite gibt's ja.
Ja, genau.
Halt die wird Homepage, auch soweit befüllt.
Ja, was halt mit Veranstaltungen ansteht und soweit wir es handhaben können.
Online wird immer stärker, ob das auf Reservierungsbasis, auf Homepage-Basis, auf Bewertungsbasis ist. Also da muss man auch ein bisschen mit der Zeit gehen, ganz klar. Aber ich denke, speziell jetzt da als Landgastronomie, ist die Mundpropaganda trotzdem noch deutlich wichtiger.
Immer noch wichtiger.
Ja.
Ne?
Abgesehen davon haben wir jetzt auch gar nicht so die, oder wie sagt man, weil wir eben ja damals keine Werbung ursprünglich gemacht haben, da fließt ja eigentlich damit ein Homepage und ganze Internetpräsenz ist ja alles Werbung und das ist einfach so kostenaufwendig, dass wir uns das also bis jetzt auch noch eigentlich gespart haben, also der Grundding halt. Ja,
und das mag vielleicht mal kommen. Bastelt meine Frau so in Eigeninitiative.
Ja, wichtig ist, dass das, was draufsteht, stimmt. Ne? Ja. Das ist immer das Wichtigste.
Ja, genau.
Dass die Öffnungszeiten passen und jemand draußen steht und sagt, hey, auf eurer Homepage steht, ihr habt seit einer Stunde auf.
Ja, genau. Nee, ständig aktuell kann man die auch nicht halten. Mhm. Also das ist einfach zu zeitaufwendig. Da bräuchte man wieder einen kompletten Angestellten, der sich da jeden Tag 3 Stunden hinsetzt und das absolut immer aktualisiert. Ja, wir versuchen unser Bestes. Gell?
Ja, und viele so ganz große, wirklich halt, große Gaststätten, sehr große, die haben ja da wirklich ihr Background und jemand im Büro, der sich um sowas kümmert. Und dadurch, dass wir das ja wirklich noch nebenzu so selber machen. Mhm. Wir schauen, dass die nötigen Informationen vorhanden sind. Genau. Und
vielleicht könnt ihr ja mal langfristig planen und schickt eure Tochter dann irgendwann mal zum Webdesign-Studium. Ja, oder
genau.
Da macht ihr das mit. Aktuelle Frage im Moment noch, die viele beschäftigt. Was kostet bei euch ein Glas Leitungswasser?
Nichts.
Nichts, schon immer nichts.
Nein,
das wird ja gerade schwer diskutiert. Ne? Ja. Soll Leitungswasser in Gaststätten kostenlos sein oder nicht? Viele Gastwirte sagen, können wir schon machen, aber wer zahlt dann die Bedienung, die es ja auch hinbringen muss, die man die verbringt, damit auch Zeit?
Wer zahlt das Glas? Wer spült das Glas? Wer zahlt das Licht? Wer zahlt den Strom, die Heizung, die Pipapo? Natürlich, auf einer gesunden Kalkulation müsste eigentlich auf dem Leitungswasser
50 Cent.
Nö, 2 Euro stehen.
Echt?
Ja, ist wirklich so.
Ja, vielleicht ist es auch so, dass das eher sogar ein Großstadtproblem ist. Weiß ja nicht.
Boah, ich würde
wahrscheinlich mehr halbe als Leitungswasser geben. Oder?
Es kommt nicht so oft vor, aber natürlich häufiger als man denkt.
Okay.
Ja. Das schon. Aber ich finde, das gehört einfach noch ein bisschen zum Service dazu. Mhm. Und
ihr habt da so ein bisschen schlechtes Gewissen. Also wir müssen natürlich hast du diese Unterhaltskosten. Ne?
Meine Idee wäre ja die, ne? Also damit man beiden Seiten gerecht wird, dass man einfach einen Wasserhahn in die Wand macht, kleines Regal drunter mit Gläsern drauf und dann sagt er, okay, wer Leitungswasser will, einfach selber holen und dann kostenlos.
Ja. Also manchmal
können wir baulich vielleicht noch irgendwie jetzt mal eine Wand nochmal auf. Nee, ja. Mann. Ich sehe das immer noch ein bisschen als Serviceleistung.
Mhm. Man hofft ja auch, dass es vielleicht dann doch wieder an die Bedienung zumindest zurückkommt, genau, in Form von mehr Trinkgeld, mhm, oder halt, ja, einfach. Ja. Also wir werden es überleben. Also das reißt jetzt heutzutage nicht raus. Ja.
Gibt es momentan noch neue Pläne bei euch? Irgendwie, was weiß ich, was Größeres, was noch ansteht?
Neue Pläne?
Nee, ich würde jetzt einen Biergarten gern aufsperren übermorgen, aber das Wetter spielt nicht so mit.
Ja, das dauert wohl noch ein bisschen.
Wir haben natürlich immer noch Umbaumaßnahmen. Jo, wir sind ja, dann immer noch längst nicht fertig. Hinten stehen schon wieder Pflastersteine, weil ich noch 150 Quadratmeter pflastern sollte.
Okay.
Wenn das Wetter nicht so schlecht wäre, hätte ich das vielleicht heute schon gemacht. Ja, egal, da steht noch einiges an.
Und wenn ihr dann mal fertig seid, fangt ihr wieder an der Ecke an, wo ihr am Anfang wart.
Ja, sonst wäre es ja langweilig.
So ist es. Ja. Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank mit jeder Menge Tipps, vielleicht für andere Dorfgastronomen, für einen Einblick auch in den Alltag von Dorfgastronomen, für die zahlreichen Ausführungen jetzt dazu, wie es so ist, eine Dorfwirtschaft zu haben und wie man sich da so integriert und so. Dann sage ich mal toi 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 für die Zukunft.
Danke. Weil du musst halt in der Gastro komplett wahnsinnig sein.
Das ist Arbeitspensum.
Okay, das machen wir gleich als ersten Punkt oben drüber.
Also ja, du musst
Punkt 1, komplett wahnsinnig.
Ja. Sonst macht es niemand.
Na dann, auf die Zukunft. Alles Gute.
Danke. Vielen Dank.